Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Herzlich willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin Die Profis am Samstagvormittag. Ich hoffe natürlich, dass Sie uns gerade nicht in Berlin und Brandenburg hören, denn woanders ist es heute wirklich schöner oder wärmer zumindest. Auf Zypern haben wir 39 Grad, in Griechenland 36, im Norden von Spanien immerhin noch 34 und im Süden 31 Grad. Das sind Temperaturen, die man sich vorstellt an so einem 23. August und nicht das, was wir hier haben. Höchsttemperaturen 19 Grad. Aber egal, wir haben ja das Radio und tolle Themen heute in unserem Wissenschaftsmagazin. Unter anderem werden wir über einen Bericht reden, der mich doch sehr verstört hat. Da lautete die Überschrift, auch alkoholfreies Bier sei nicht ganz ungefährlich, da könne der Leber Ungemach drohen. Das lassen wir uns mal genau erklären von demjenigen, der da einen Versuch gemacht hat und Messergebnisse gefunden hat, die vielleicht beunruhigend sind, vielleicht aber auch nicht. Wir reden über Influencerinnen unter Gänsen. Wir reden über Rotkohl und wie gesund der eigentlich ist und wie man das rausfindet. Darüber, wie man im All künftig Sauerstoff produzieren könnte und gleich in einer halben Stunde über die große Schwierigkeit, populistische Sätze als solche zu entlarven, denn viele von denen sind einfach welche, denen wir zustimmen könnten. Da gibt es jetzt einen Test an der Uni Potsdam und mit dem Testmacher reden wir um kurz nach 9:30 hier auf Radio 1. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Ein Scannerspiel zu gewinnen gibt es von Mario Ludwig, das neue Buch Fearless Females, die weibliche Seite der Tierwelt. Da geht es um die Natur, die voll von starken Weibchen ist. Sie bekommen oft nicht so viel Aufmerksamkeit wie die Männchen, aber sie spielen die wichtigsten Rollen in Tiergesellschaften, sagt Mario Ludwig. Erschienen ist das im Verlag T. Neues. Und wenn Sie das interessiert, sollten Sie sich jetzt bewerben als Teilnehmer, Teilnehmerin beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Guten Morgen erstmal, Stefan. Von wo aus rufst du an?
Aus Rudolstadt.
Aus Thüringen. Ah ja, der Welthauptstadt der Weltmusik, ne? Und Folkmusik.
Genau, sehr gut.
Bist du da regelmäßig auf dem Rudolstadt-Festival?
Nee, einmal war ich da bisher und jetzt mal mit Familie hier auf dem Bauernhof.
Mhm. Wie ist das? Ist das so, wie ich mir das, also in Wacken weiß man ja, wie es ist, da kommt irgendwie so eine Horde von Metal-Fans und fällt ein in ein relativ kleines Dorf. Wie groß ist Rudolstadt eigentlich? Da sind ja auch manchmal bis zu 100.000 Besucher da, ne?
Ja, aber so groß ist das nicht, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ja. Eher kleinstädtisch.
Ja, okay. Gut, Stefan, erstmal herzlichen Dank, dass du bei uns bist. Schön, dass du anrufst.
Und, schön, dass ich durchgekommen bin.
Ja, und du weißt, als erster Anrufer hast du es ja mal am schwersten, weil erst nach der dritten Frage gibt es das Buch.
Ja.
Und hier kommt Frage Nummer 1.
Der T-Rex hatte gar keinen kräftigen Biss. Bis heute wird der Tyrannosaurus Rex als mächtiger und gefährlicher Fleischfresser angesehen. Denn sein Biss war angeblich so stark, dass er sogar Knochen durchbrechen konnte. Forschende aus Großbritannien räumen mit dieser Annahme jetzt auf. In Wirklichkeit hatte der T-Rex nämlich gar keinen kräftigen Biss. Dafür hat das Team 18 Schädel unterschiedlicher Dinosaurierarten untersucht und herausgefunden, kleinere Raubtiere wie der Allosaurus hatten einen deutlich kräftigeren Biss als der T-Rex.
Mhm. Ja, da kenne ich mich gar nicht aus mit Sauriern, aber ich könnte mir vorstellen, das stimmt.
Ja, ist aber falsch. Ja, der Tyrannosaurier-Schädel war tatsächlich ausgelegt auf Kraft und zermalmende Bisse. Das mit den Knochen stimmt also. Im Gegensatz dazu gab es andere Raubsaurier, den Allosaurus zum Beispiel. Die konnten ihrer Beute nur schlitzende und reißende Bisse zuführen, aber der T-Rex, der hat wirklich alles zermalmt. Und die Ergebnisse der Forschung zeigen, die meisten Saurier hatten eine Spezialisierung und standen deshalb weniger in Konkurrenz zueinander. Stefan, danke fürs Mitmachen.
Ja, danke auch. Schönen Samstag noch.
Wünsche ich auch. Mach's gut. Tschüss, tschüss. Dann haben wir Almut hier. Hallo, Almut.
Hallo.
Hallo, Almut. Von wo aus rufst du an?
Aus Berlin-Steglitz.
Aus Steglitz. Hast du es hübsch da? Bist du gerne Steglitzerin?
Ja, aber ich ziehe jetzt bald um.
Wohin? Darf ich fragen?
Nach Lüneburg.
Nach Lüneburg, da gibt es eine tolle Uni. Hat das was damit zu tun?
Nein, das hat nichts damit zu tun.
Okay, private Gründe.
Genau.
Welche? Kleiner Scherz, Almut. Alles gut.
Für die Liebe.
Oh, das ist schön. Dann haben wir es doch noch. Die Liebe, das ist der beste Grund überhaupt, um umzuziehen. Außerdem ist Lüneburg eine echt schöne Stadt. Also wirklich.
Ja, ich weiß. Ja.
Gut. Almut, Frage Nummer 2 kommt hier für dich.
Teamwork macht jede einzelne Ameise träger. Ameisen sind für ihre Stärke bekannt. Sie können etwa das 40-fache ihres eigenen Körpergewichts tragen. Zudem helfen sie einander, könnte man meinen. Ein internationales Forschungsteam hat sich die Teamarbeit von Weberameisen während des Nestbaus genauer angeschaut. Die Tiere rollen dafür Blätter ein und vernetzen sie mit Seide. Das Spannende? Je mehr Ameisen dabei helfen, ein Blatt zusammenzurollen, desto träger wird jede einzelne von ihnen.
Ich habe den Eindruck, in Steglitz ist es gerade so still, dass man eine Ameise fallen hören könnte.
Ich habe mich auch über die Stille gewundert. ich denke, das stimmt nicht.
Und damit hast du recht. Ja, es ist umgekehrt. Wir wissen, dass Teamwork macht uns stärker und auch die Ameisen. Die Forscher haben beobachtet, die Ameisen konnten im Durchschnitt, Achtung, das 80-fache, im Extremfall sogar das 208-fache ihres eigenen Körpergewichts tragen. Ja, an Zugkraft erzeugen. Also nicht tragen, aber an Zugkraft erzeugen. Und jede Ameise wird durch die Zusammenarbeit stärker. Almut, hier kommt schon eine wichtige dritte Frage.
Gangtraining lindert Knieschmerzen bei Arthrose. Gute Nachrichten für alle, die unter Kniearthrose leiden. Forschende aus den USA haben einen Weg gefunden, wie die Schmerzen gelindert werden können. Und das ganz ohne Schmerzmittel oder Operation. Und zwar durch ein personalisiertes Gangtraining. Schon eine kleine Korrektur des Fußwinkels beim Gehen kann den Knorpelabbau verringern und die Schmerzen lindern.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Und auch da liegst du wieder richtig. Okay. Arthrose ist ein Problem. Ungefähr 20-21% aller Menschen über 40 Jahre haben Arthrose, also auch Schmerzen dann in den Gelenken. Und durch ein druckempfindliches Laufband wurde die Gangart der Teilnehmer erfasst und korrigiert. Das ist allerdings eine Methode, die bislang noch sehr zeitaufwendig und kostspielig ist. Bis wir also alle was davon haben, wird es wohl noch etwas dauern. Schön ist der Titel dieser Studie, How to Relieve Arthritic Knee Pain Without Drugs. Sehr schön. Almut, du hast ein tolles Buch gewonnen. Ein Buch, das uns sagt, wie großartig die weibliche Seite der Tierwelt ist. Mario Ludwig hat es geschrieben. Es heißt Fearless Females, die weibliche Seite der Tierwelt. Kennst du den Autor, Mario Ludwig?
Nein, aber meine Katze sieht so aus, als wenn sie das befürworten würde. Das
Trotzdem versuche ich dir jetzt noch dieses Angebot zu machen.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ne, du kennst das Spiel, du kannst jetzt aufhören, dann hast du das Buch gewonnen. Oder du stellst es aufs Spiel mit einer vierten Frage. Dann hast du am Ende beides, Abo und Buch oder beides verloren.
Okay, ja, wenn schon, denn schon.
Wenn schon, denn schon. Frage Nummer 4 kommt hier.
Plastikähnliche Verpackungen aus Weinreben. Unsere Kunststoffe bestehen häufig aus Rohöl. Einem Stoff, der in der Umwelt nur schwer abgebaut wird und ein weiteres großes Problem mit sich bringt: Mikroplastik. Deswegen gibt es immer wieder neue Ideen, dieses Problem zu lösen. Forschende aus den USA haben nun eine Folie aus Weinreben entwickelt, die nicht nur transparent, sondern auch stärker ist als herkömmliches Plastik. Ein weiterer Pluspunkt: Die Folien werden innerhalb von 17 Tagen im Boden abgebaut.
Almut, nicht schummeln. Ich habe gehört, deine Katze hat dir alles vorgesagt, ne?
Ja.
Wie heißt sie denn?
Lilly.
Hallo Lilly.
Sie schüttelt mit dem Kopf. Oh. Na gut. Das ist schwierig. Weil ich schon mal diese Kartoffelstärke-Beute irgendwie in der Hand gehabt habe, natürlich. Mhm. Ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen.
Mhm. Warum nicht, sag mal?
Also ich glaube, weil es stärker ist, dieser Hinweis, dass das Plastik stärker sein soll als normales Plastik. Also, ja.
Mhm.
Mal schauen.
Lilly, du musst Mama jetzt trösten, denn das war leider verkehrt. Nein, es stimmt tatsächlich. Man kann aus Weinstöcken Folien machen. Die haben nämlich einen Zelluloseanteil von etwa 35%. Verwendet werden für diese Folien landwirtschaftliche Abfälle, die bei der Weinrebenproduktion entstehen. Besonders im Winter gibt es eine große Menge an Schnittabfällen, weil die ja ständig geschnitten werden müssen. Almut, aber der Versuch war es wert.
Ja, danke schön.
Danke, dass du bei uns warst. Hast du was Schönes vor noch dieses Wochenende? Gehst du zur Potsdamer Schlössernacht oder sowas?
Nein, es werden tatsächlich nur Kartons gepackt.
Für den Umzug nach Lüneburg. Dann weißt du ja, welches Radio du mitnehmen musst dahin, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Alles
auf
klar.
Jeden Fall.
Almut, gute Reise, alles Gute. Toi, toi, toi.
Dankeschön, ne?
Mach's
dir
gut.
Auch.
Tschüss,
ciao.
Tschüss.
Radio 1, die Profis.
So, fangen wir mal vielleicht mit einer Definition an. Sie wissen, was populär ist. Populär, das sind Menschen, die besonders viele Freunde haben. Mega positiv. Popmusik, das ist Musik, die bei einer großen Masse von Menschen gut ankommt. Da könnte man schon einwenden, nicht alles, was Erfolg bei der Masse hat, muss auch gut sein. Und problematisch wird es dann meist bei der Definition des Populisten, denn dieser Begriff ist heute eher abwertend gemeint, meist für Politiker und Parteien, die behaupten, für das ganze Volk zu sprechen, obwohl sie das gar nicht können. Wie leicht man auf deren Sprüche reinfällt, das können Sie jetzt selbst online testen. Den Selbsttest entwickelt hat der Politikwissenschaftler Dr. Jan-Philipp Tomicek an der Uni Potsdam. Herr Tomicek, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Warum haben Sie das entwickelt? Was hat Sie daran interessiert?
Ja, ich forsche schon sehr lange zu Populismus, habe dazu auch promoviert. Also es ist einfach ein Thema, was mich schon lange begleitet. Und was ich eigentlich gemacht habe mit diesem Test, ist mal zusammenzufassen, was auch die Forschung über Populismus, populistische Einstellung weiß, das dann in diesem Test zu bündeln und möchte so auch kommunizieren. Was ist eigentlich Populismus aus politikwissenschaftlicher Sicht? Und so kann man das jetzt auf spielerische Art und Weise auch selber herausfinden.
Was ist denn Populismus aus politikwissenschaftlicher Sicht? Wie würden Sie das definieren?
Also Populismus besteht aus mehreren Elementen. Das ist schon mal wichtig zu sagen. Sie haben das gerade schon mit dem Volk gesagt. Populismus kommt vom lateinischen Populus, das Volk. Das heißt, das Volk steht da in der Mitte dieser Definition, wobei das Volk natürlich auch andere rhetorische Formen annehmen kann, die einfachen Leute beispielsweise. Das ist das eine, das steht im Mittelpunkt, dass man dieses Wir-Gefühl erzeugt. Und dem gegenübergestellt in einem antagonistischen Verhältnis ist die Elite, das Establishment, die da oben, hört man auch öfters mal, die eben gegen den Willen der Bevölkerung oder des Volkes arbeiten.
Der Test läuft so, Sie haben Aussagen vorformuliert und ich kann dann als Testteilnehmer zustimmen oder ablehnen in einer Skala von 0 bis 10. Und die Aussagen lesen sich auch tatsächlich wie aus dem Lehrbuch populistischer Parteien. Zum Beispiel, ich zitiere, die Abgeordneten im Parlament müssen dem Willen der Bevölkerung Folge leisten. Das kann gut sein, dass man da zustimmt. Ja, dabei sind die Abgeordneten, ich habe nochmal nachgeguckt, des Bundestages laut Artikel 38 Grundgesetz nur ihrem Gewissen unterworfen. Was soll das denn auch sein, der Wille der Bevölkerung?
Ja, genau. Das ist natürlich was Konstruiertes. Also wir erinnern uns vielleicht noch an den Bundestagswahlkampf. Alice Weidel hat in ihrem Sommerinterview gesagt, es gibt diesen Wählerwillen. Der Wählerwille ist, dass die AfD regieren soll. Das wünschen sich die meisten Leute und deswegen soll das auch geschehen. Das stimmt natürlich nicht, denn der Wählerwille ist nichts, was jetzt fassbar wäre, sondern das ist was konstruiert ist. Es ist ja nicht so, dass 100% der Leute, die wählen, die gleichen Interessen hätten oder das Gleiche fordern würden. Also es geht natürlich viel um diese sprachliche Konstruktion. Auch das Volk ist ja natürlich Definitionssache. Was soll das jetzt sein? Wer gehört jetzt dazu? Da können wir ins Grundgesetz schauen, aber wir können uns natürlich auch unsere eigene Definition schaffen.
Warum stimmen wir so leicht zu diesem Satz? Die Abgeordneten im Parlament müssen dem Willen der Bevölkerung Folge leisten.
Ja, das ist natürlich eine Vorstellung von Politik, die auch sehr verbreitet ist. Das ist ja auch ganz schön. Ja, wir wählen die Abgeordneten ins Parlament und die sollen dann auch das machen, was wir wollen. Nur, das ist ja eben die Frage, was wollen wir eigentlich? Wir haben ja sehr unterschiedliche Interessen, die verschiedenen Wählerinnen und Wähler. Also das zu bestimmen, was jetzt wir als Volk wollen, das ist natürlich fast unmöglich an dieser Stelle. Gleichzeitig sind aber populistische Einstellungen sehr verbreitet in der Bevölkerung, auch nicht nur unter den Wählerinnen und Wählern von populistischen Parteien. Es gibt ja diese Stammtischsprache, die man da vielleicht auch, an die man erinnert wird. Und deswegen stößt das auch immer auf großen Widerhall.
Krass fand ich auch die Aussagen, die darauf abzielen, die Politiker zu einer abgehobenen Elite zu erklären. Etwa folgende, Zitat: Abgeordnete im Parlament verlieren schnell den Kontakt zu normalen Leuten. Oder noch eins: Wer in der Politik tätig ist, muss nicht unbedingt Zeit mit den ganz normalen Menschen verbringen, um gute Arbeit zu leisten. Punkt. Warum sollten Politiker keine normalen Menschen sein? Ich meine, Angela Merkel kann man beim Einkaufen sogar das Portemonnaie klauen.
Ja, genau, das ist richtig. Also es ist natürlich dann diese Vorstellung, die von PopulistInnen kreiert wird, dass das halt eben diese abgehobene Elite ist. Die gehen eben auch gar nicht mehr in den Supermarkt. Und wenn man das dann vielleicht doch mal sieht, dann wird das als große Ausnahme auch abgetan. Also das ist eine weit verbreitete Vorstellung. Es hängt natürlich auch mit dem Gehalt zusammen. Abgeordnete verdienen ja auch nicht so extrem wenig, deutlich mehr als der Durchschnitt der Bevölkerung. Von daher ist das natürlich immer sehr anschlussfähig. Also man kann sich da seine Argumente gut herauswählen, um Belege dann dafür zu finden.
Populisten zielen also darauf ab, eine Kluft zu schaffen zwischen denen, also den Politikern, den Eliten und uns. Das sind sie selbst und alle anderen normalen Leute wie Donald Trump. Und da merkt man, dass das kommt doch nicht hin. Was wird aus einem Populisten, wenn er an die Macht kommt? Wie Trump, der sich in wenigen Monaten ein Milliardenvermögen zusammengeräubert haben soll, obwohl er selbst immer behauptet, alle anderen seien korrupt in Washington. Warum merken die Fans von Populisten nicht, dass sie von denen am allermeisten verarscht werden?
Also grundsätzlich muss man sagen, alles ist möglich, wenn Populisten regieren. Also die Regierungen können auch schnell auseinanderbrechen. Wir haben jetzt in den Niederlanden zum Beispiel gesehen, dass das der Fall ist. Aber bei Donald Trump sehen wir, er hat seine erste Amtszeit ja überstanden und ist dann sogar noch mal wiedergewählt worden, 4 Jahre später. Donald Trump schafft das natürlich zu sagen, ich bin vielleicht auch reich natürlich, ich habe aber hart dafür gearbeitet und ich gehöre nicht zu dieser Washingtoner Elite, ich bin hier der Außenseiter, ich gehöre gar nicht dazu, die wollen mich nicht dabei haben. Das schafft er eben seinen Wählerinnen und Wählern zu vermitteln. Er ist sozusagen der gute Kapitalist, der gute Milliardär, der seinen Reichtum dafür einsetzt, dass Arbeitsplätze geschaffen werden und die anderen sind böse und korrupt und da grenzt er sich selber von ab.
Wie stark sind Sie anfällig für Populismus? Machen Sie den Test auf politiktest.de. Das ist eine einfache Adresse, kann man sich gut merken. Politiktest.de. Und das war der, der diesen Test entwickelt hat. Der Politikwissenschaftler Dr. Jan-Philipp Tomicek von der Uni Potsdam. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Danke auch.
Tschüss.
Radio 1. Die Profis.
Rotkohl kommt bei uns zu Hause meist nur Weihnachten auf den Tisch, ja, als Beilage zur Gans oder zur Pute, höchstens noch als Rotkrautsalat. Rotkraut-Frischkost, das war eine beliebte Sättigungsbeilage in der DDR. Aber vielleicht sollten wir alle mehr Rotkohl essen, ist nicht teuer, gibt es das ganze Jahr über im Supermarkt und gesund ist der Rotkohl auch. Zu welcher Jahreszeit er am gesündesten ist, das hat jetzt Wanda Putschikova herausgefunden. Sie ist Biologin am Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau in Großbeeren. Frau Putschikova, guten Morgen.
Hallo, Herr Karkowski. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Was ist so gesund am Rotkohl?
Ja, also Rotkohl beinhaltet ganz viele gesunde Inhaltsstoffe. Er ist reich an Vitaminen, Mineralien. Es ist auch ein sehr ballaststoffreiches Gemüse. Und er produziert auch große Mengen an sekundären Pflanzeninhaltsstoffen. Und eine ganz besondere Gruppe dieser sekundären Inhaltsstoffe heißt Glucosinolate.
Ah ja.
Und an denen sind wir sehr interessiert. In der Pflanze werden sie als Abwehrstoffe gegen Fraßfeinde und Krankheitserreger produziert. Aber in unserem Körper zeigen sie gesundheitsfördernde Eigenschaften. Sie können antimikrobiell, entzündungshemmend und sogar krebspräventiv wirken.
Glucosinolate, ehrlich gesagt noch nie
gehört.
Ja,
richtig.
Okay, jetzt haben Sie untersucht, welchen Einfluss Licht und Temperatur haben auf diese Inhaltsstoffe vom Rotkohl. Warum war das für Sie eine spannende Frage?
Ja, also wir wissen, dass die Erntesaison von Rotkohl von Juli bis November normalerweise in Deutschland stattfindet. Und wir haben auch schon mal die Qualität von Rotkohl und Weißkohl aus den Supermärkten untersucht über eine längere Zeit und haben große Unterschiede tatsächlich in diesen Gehalten von Glucosinolaten und ihren Abbauprodukten gesehen. Danach haben wir eine Feldstudie veranstaltet über 3 Jahre, wo wir tatsächlich regelmäßig Rotkohl, Weißkohl und Brokkoli geerntet haben. Und auch da haben wir sehr große Unterschiede zwischen den Sommer- und Herbsternten gesehen. Und dann haben wir uns gefragt, woran liegt das eigentlich? Und die sich am stärksten verändernden Faktoren auf dem Feld sind die Temperatur und Licht. Und deswegen haben wir das unter kontrollierten Bedingungen in unseren Klimakammern getestet und haben starke Unterschiede gesehen.
Also Temperatur und Licht beeinflussen die Inhaltsstoffe von Rotkohl. Wie groß sind denn die Unterschiede da gewesen? Kann man das in Prozent ausdrücken oder ist das einfach minimal nur ein feiner Unterschied?
Also die Unterschiede auf dem Feld waren riesig. Wir haben bis zu 40-fach höhere Konzentration an den sogenannten Isothiocyanaten, die diese krebspräventive Wirkung zeigen, gesehen, wenn wir den Sommerkohl und Herbstkohl verglichen haben. Unter den kontrollierten Bedingungen waren die Unterschiede etwas geringer, aber immer noch signifikant.
Dann sollte man also eigentlich entgegen unserer Gewohnheiten Rotkohl eher im Sommer essen und nicht so sehr im Herbst und Winter.
Ja, das stimmt. Also wir würden sehr gerne alle Konsumenten motivieren, Rotkohl auch im Sommer in die Ernährung zu integrieren und gerne auch frisch in Form von Salaten oder Smoothies, weil da kann man wirklich das völlige Gesundheitspotenzial von Rotkohl am besten ausschöpfen.
Das habe ich fast verdacht. Rotkohl als Rohkost, da dürfte ich am meisten profitieren von den Gesundmachern im Rotkraut. Aber was ist mit dem Rotkohl, den ich persönlich am liebsten esse? Lange weich gekocht, zu Klößen, meinetwegen zur Gans. Ist da überhaupt noch irgendwas Gesundes drin?
Ja, also wenn wir uns über diese Glucosinolate unterhalten, da ist es sehr wichtig, dass beim Verzehr noch die pflanzeneigenen Enzyme aktiv sind. Deswegen empfehlen wir, den Rotkohl wirklich frisch zu essen, roh in Salat zum Beispiel. Wenn wir den Rotkohl kochen, werden diese Glucosinolate thermisch abgebaut und dabei entstehen vor allem die Stoffe, also andere Stoffe, die keine oder weniger gesundheitsfördernde Wirkung zeigen.
Also der weiche, der matschige Rotkohl, den viele von uns wahrscheinlich mögen, ist gar nicht so gesund, aber als Rohkost ist er toll. Und da wissen wir jetzt wieder ein bisschen mehr, dank dieser Forschung von Wanda Putschikova, Biologin am Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau in Großbeeren. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, vielen Dank und schönes Wochenende.
Das wünsche ich Ihnen auch. Tschüss, tschüss.
Radio 1, die Profis.
Falls Sie, wie ich auch, gerade 2 Science-Fiction-Streaming-Serien parallel schauen, Alien Earth auf Disney Plus und Star Trek Strange New Worlds auf Paramount, dann wissen Sie ja, auf Raumschiffen brauchen Sie keinen Astronautenhelm. Da gibt es eine eigene Sauerstoffversorgung. Blöd nur, wenn die mal defekt ist, wie an Bord von Apollo 13, Houston, we have a problem. Außerdem sind diese Anlagen noch Stromfresser, sie sind schwer und sie sind wartungsintensiv. Eine neue Idee bringt nun Dr. Katharina Brinkert ins Spiel. Die Chemikerin ist Professorin für Technologien für die bemannte Weltraumforschung am Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation der Universität Bremen. Frau Brinkert, guten Morgen.
Guten Morgen.
Bisher wird auf Raumstationen wie der ISS Wasser mithilfe von Strom aufgespalten in Wasserstoff und Sauerstoff im Elektrolyseverfahren. Die Sauerstoffbläschen müssen dann aber erst mithilfe von Zentrifugen von der Flüssigkeit getrennt werden. Warum ist das so aufwendig?
Das liegt an der Schwerelosigkeit, die wir im All haben. Das heißt, Schwerelosigkeit transkribiert direkt zur Mikrogravitation. Das heißt, wir haben also keinen Auftrieb. Also wenn wir Bläschen produzieren, wie Wasserstoff und Sauerstoff, dann bleiben die an der Elektrode sozusagen kleben. Mhm. Und das heißt dann, dass wir einfach ganz, ganz viel mehr Energie aufwenden müssen, mit der Zentrifuge, um die Bläschen abzulösen.
Also wenn ich ein Glas Mineralwasser mit Kohlensäure habe, dann blubbert das nicht nach oben?
Genau, so ist das.
Noch nie Gedanken drüber gemacht. Sie schlagen nun den Einsatz von Magneten vor. Aber Wasserstoff und Sauerstoff, da ist doch nichts Magnetisches dran, oder?
Ja, doch, tatsächlich schon. Also Wasserstoff ist diamagnetisch, wie man das nennt. Sauerstoff ist paramagnetisch. Aber bei uns geht es tatsächlich um diamagnetische Eigenschaft des Wassers. Also das Wasser ist das, was wir mit dem Magneten bewegen in der Flüssigkeit. Die Gasbläschen sind zwar auch magnetisch, aber die sind viel schwächer magnetisch. Und dadurch können wir eine Bewegung erzeugen. Also wir ziehen das Wasser, stoßen das Wasser von dem Magneten ab, so rum, und ziehen die Bläschen an die Elektrode heran, an den Magneten heran, so rum. Und dadurch bewegen wir die Flüssigkeit und die Bläschen und können somit eine Zirkulation erzeugen, Turbulenzen. Und haben dadurch natürlich eine größere Chance, dass wir die Bläschen von der Oberfläche ablösen und größere Effizienzen bekommen.
Um das zu verstehen, muss ich wissen, was diamagnetisch ist?
Diamagnetisch heißt, dass wir, das geht jetzt auf die atomare Level, also auf die atomare Level quasi runter. Das heißt, wir haben was mit der Elektronen, wie die Elektronen gepaart sind in einem Atomkern. Damit hat das zu tun.
Ich habe mir sagen lassen, das soll auch was zu tun haben mit der sagenhaften Lorentzkraft. Auch die kannte ich nicht. Was ist das?
Genau, also die Lorentzkraft ist die resultierende Kraft, wenn wir hohe Ströme fahren im Elektrolyseur und gleichzeitig ein Magnet präsent haben, dann haben wir eine dritte resultierende Kraft neben dem elektrischen Feld, dem magnetischen Feld, und dann haben wir die Lorentzkraft auch noch präsent. Und bei sehr hohen Strömen, so die wir fahren, also sehr hoch, 500 Milliampere, 1 Milliampere und aufwärts, dann kann man die Gasbläschen tatsächlich von der Oberfläche noch zusätzlich über die Turbulenzen erzeugt mit der Lorentzkraft ablösen.
Wie lange waren Sie im All, um Ihr Experiment durchzuführen?
Ich war noch gar nicht im All. Wir machen unsere Experimente tatsächlich am Fallturm in Bremen.
Am Fallturm? Was ist ein Fallturm?
Genau, also am Fallturm, der ist ca. 120 Meter hoch, und da kann man Experimente abwerfen lassen. Also so ein bisschen wie auf der Kirmes, ne? Wenn man so einen Fallturm hat, wo man sitzt und dann hochgezogen wird und plötzlich im freien Fall runterfällt. Das ist tatsächlich Schwerelosigkeit, die man dann erfährt. Und sowas machen wir tatsächlich auch in Bremen mit 9,2 Sekunden.
Aber vorher hatten Sie schon durchgerechnet, dass das theoretisch klappen sollte, und das Experiment war dann quasi nur die Bestätigung, oder?
Genau, genau.
Was könnte man jetzt damit machen mit dieser neuen Methode? Was könnte man damit einsparen?
Also wir können natürlich Wasserstoff und Sauerstoff sehr, sehr viel effizienter produzieren. Also die Magnete sind natürlich sind zwar Gewicht, aber die sind verhältnismäßig sehr viel leichter als natürlich große Zentrifugensysteme. Und wir können somit sehr viel effizienter energiesparender sozusagen Wasserstoff und Sauerstoff erzeugen.
Also vor allen Dingen, man spart Strom, man spart Gewicht, genau. Was dann wiederum Treibstoff spart.
Genau.
Nun wissen wir Laien ja, Magnete können selbst gefährlich sein, etwa für die Chips auf Kreditkarten oder die Schlüsselkarten im Urlaub im Hotel, bloß nicht gemeinsam mit dem Handy in einer Tasche aufbewahren. Stören die Magneten nicht die empfindlichen Geräte an Bord?
Das ist eine sehr gute Frage, tatsächlich nicht. Also die Magnete, die wir nutzen, sind vergleichsmäßig schwach. Also man kann die tatsächlich handelsüblich kaufen. Also das sind keine Spezialmagnete, und wir haben das auch schon ausgerechnet. Also wenn wir jetzt zum Beispiel zwei Elektrolysezellen nebeneinander haben, dann stört der eine Magnet in der einen Zelle die andere Zelle auch gar nicht.
Wie kommt es, dass noch niemand vorher drauf gekommen ist? Warum haben wir das System nicht schon längst?
Das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt einige Ideen im Bereich, also diese Lorentzkraft zu nutzen. Also wir nutzen, wie gesagt, ja diese zwei Effekte, einmal die magnetische Eigenschaft des Wassers und einmal die Lorentzkraft. Die Lorentzkraft hat man tatsächlich schon so ein bisschen untersucht in der Vergangenheit, aber tatsächlich also kombiniert und mit Anwendung im Weltraum, das ist tatsächlich neu.
Gut, und dann wird vielleicht irgendwann mal ein Raumschiff auch Ihren Namen tragen, Dr. Katharina Brinkhardt war das. Chemikerin und Professorin für Technologien für die bemannte Weltraumforschung am Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation der Uni Bremen. Passt auch wieder auf keine Visitenkarte. Frau Brinkert, danke, dass Sie bei uns waren und ein schönes Wochenende wünsche ich noch.
Danke gleichfalls. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Die Profis.
Kommen wir nun zu einem Thema, das ich sehr persönlich nehme. Ich trinke nämlich wirklich gerne Bier, aber ausschließlich alkoholfrei. Also Gott sei Dank gibt's ja in Kreuzberg diese Microbrewery. Die macht ein Bier genau nach meinem Geschmack mit 0,0% Alkohol und viel Hopfen. Doch jetzt lese ich, tada, auch alkoholfreie Biere können gesundheitsschädlich sein. Der Mann, der mir den Restsommer verderben will, hat einen Fachartikel veröffentlicht mit dem Titel Alkoholfreies Bier beeinflusst den Glukose- und Fettstoffwechsel und verändert die Körperzusammensetzung bei gesunden, jungen Männern, zu denen ich mich auch zähle. Und geschrieben hat das der Medizinprofessor Dr. Ali Chanbai von der Uni Bochum. Schönen guten Tag erstmal und danke, dass Sie bei uns sind.
Ja, guten Tag.
Sie haben untersucht, was passiert, wenn gesunde junge Männer täglich etwa 2 alkoholfreie Biere trinken. Warum hat Sie das interessiert? Hatten Sie da eine These, eine Vorahnung?
Ja, in der Tat. Eigentlich hatte ich die These gehabt, dass wir alkoholfreies Bier mit Alkohol vergleichen. Leider hat uns die Ethik Votum gefehlt. Ethikantrag hat dann gesagt, naja, wenn Sie jetzt jeden Tag für 4 Wochen 2 Flaschen Bier trinken, dann würden Sie vielleicht zum Alkoholiker. Deshalb konnte man das nicht. Also meine Idee war dahinter, dass wir sehen, dass auch alkoholfreies Bier, wo sehr viel Zucker drin ist, sehr viel Kalorien, dass das auch natürlich massiv die Leber schädigt.
Mhm. Verglichen haben Sie das dann tatsächlich mit einer Kontrollgruppe, die nur Wasser getrunken hat, während die anderen 2 alkoholfreie Biere am Tag, also ungefähr 0,660 sind das dann. Ne? Mhm. Was ist dabei rausgekommen? Was haben Sie rausgefunden?
Also was sich gezeigt hat, ist natürlich, dass die alkoholfreien Biere einen massiven Einfluss haben auf die Leber und das zu einer Leberverfettung führt. Und zum einen verändert das auch sogar das Mikrobiom. Wir sehen auch zum Beispiel, der Stoffwechsel in der Leber ändert sich. Und das sind schon Untersuchungen, die zeigen, dass das Alkoholfreie eben nicht so positiv ist, wie immer dargestellt wird.
Aber woran liegt das? Ich meine, könnte das nicht mit 2 Cola, 2 Fanta, 2 Sprite, Sie nennen die Marken, genauso passieren?
Absolut. Ich halte die sogar noch kritischer, wenn Sie, wir haben das damals bewusst jetzt mit Alkohol frei gemacht und Alkohol, die Idee war ja, wie gesagt, der Vergleich zwischen Alkohol und Nicht-Alkohol. Mhm. Aber in der Tat ist es so, wenn Sie den, sagen wir, Probanden Cola geben würden, Fanta, Sprite, das Ergebnis würde wahrscheinlich viel, viel verheerender sein.
Nun habe ich gelesen, dass es einen Unterschied machen würde, ob das Bier wirklich 0,0% hat, wie mein Kreuzberger Lieblingsbier, oder ob es bis zu 0,5% hat. Das gilt in Deutschland immer noch als alkoholfrei. Das hat was zu tun mit den Braumethoden, oder?
In der Tat. Ich bin ja jetzt kein Braumeister, aber in der Tat ist es so, dass eben die Braumethoden dafür entscheiden, wie hoch der Anteil, der Restanteil des Alkohols ist. Es sind ja ein Gärungsprozess, der nun mal da ist. Und wir wissen aber auch, dass zum Beispiel Darmbakterien auch Alkohol produzieren können übrigens.
Mhm. Also ist es immer besser, zu dem zu greifen, wo ganz eindeutig draufsteht 0,0%.
Absolut, absolut.
Kann man denn das generell sagen, Biere mit 0,0% sind nicht gesundheitsschädlich? Oder würden Sie sagen, auch da kommt es auf die Menge an?
Es kommt A auf die Menge und vor allem auf die Menge. Wie viel Zucker ist in den Bieren drin? Das ist ganz wichtig. Es gibt tatsächlich, wenn Sie mal genau gucken, auf die Etiketten der Biere, dann sehen Sie, dass eben der Anteil von Zucker deutlich höher ist. Und das ist das große Problem, weil Zucker ist eigentlich Gift für die Leber, auf Dauer gesehen. Und daher muss man sehr vorsichtig sein. Aber es gibt auch Biere tatsächlich, die wenig, absolut wenig Zucker haben.
Also, auch im Lesebrillenalter lohnt es sich, das Kleingedruckte auf den Etiketten von Bierflaschen zu studieren. Und die zweite Lehre, alkoholfreies Bier, selbst das sollte man nicht trinken wie Wasser. Und das wissen wir jetzt dank Dr. Ali Chanbai von der Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne. Vielen Dank und schönes Wochenende.
Radio 1. Die Profis.
Selbst die dümmste Gans kann heutzutage Influencerin werden. Das sage ich mit vollem Ernst. Und bevor Sie gleich eine Beschwerde losschicken an den Rundfunkrat, weil der Moderator so einen sexistischen Quatsch redet, hören Sie erstmal Professor Dr. Sonja Kleindorfer zu. Die Verhaltensbiologin und Ornithologin ist die Leiterin der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle an der Universität Wien. Guten Morgen, Frau Kleindorfer.
Guten Morgen. Und darf ich meine Empörtheit zum Ausdruck bringen, dass die Graugänse auf keinen Fall dumm sind?
Ja. Das habe ich mir fast gedacht. Sie erkennen das menschliche Verhalten zwischen Influencern und Followern auch bei Graugänsen. So steht es in Ihrer jüngsten Studie. Also mal abgesehen davon, dass sich so eine Analogie natürlich prima anbietet, um Schlagzeilen zu machen. Wie begründen Sie das? Was haben Sie da genau beobachtet?
Also unsere Graugänse fliegen mehrere Male am Tag los zu anderen Futterwiesen zum Beispiel oder zu Schlafplätzen am Ende des Tages. Und sie haben einen Signatur-Abflugruf, sprich jede Graugans hört sich anders an, macht einen Abflugruf und dann weiß jeder, das ist Lea, die ruft oder das ist Edis, der ruft. Und nachdem Lea gerufen hat, fliegt sie weg. Und Lea hat immer so 10 Graugänse circa, die ihr folgen. Edis hingegen hat manchmal eine Followerin, und zwar seine Partnerin folgt ihm manchmal. Und wir haben beobachtet über 4 Jahre hinweg, dass gewisse Graugänse immer eine gewisse Anzahl an Follower hatten, sprich Graugänse, die ihnen gefolgt sind, nachdem sie gerufen haben und zu einer neuen Wiese geflogen sind.
Warum nennen Sie die Gänse Influencer und nicht Anführerinnen?
Weil dieser Begriff ist dadurch entstanden, dass es ausschließlich definiert wird durch die Anzahl der Follower. Ich war sehr überrascht, als ich die Merkmale der Influencerin angeschaut habe, der Influencer. Ich dachte, es wären unsere dominanten Graugänse. Wir haben nämlich eine sehr stabile, lineare Dominanzhierarchie in der Schar. Jumper ist Nummer 1 und er ist sehr aggressiv. Und Valentine ist Nummer 2, Dorothea ist Nummer 3. Also sowohl Männchen als auch Weibchen können extrem aggressiv und dominant sein. Und da war ich sehr überrascht, dass bei unseren Influencer, also die, die gerufen haben und gefolgt worden sind von anderen, dass sie keineswegs aggressiv waren und auch nicht hochrangig, also nicht in der Dominanzhierarchie, sondern sie hatten hohe Werte für Mut. Das ist ein Persönlichkeitsmerkmal und das haben wir experimentell getestet. Mutige Graugänse sind die Graugänse, die sich gegen Fressfeinde stellen und schützen sowohl sich als auch andere Mitglieder der Schar. Und Lea ist eine Top-Influencerin und sie ist sehr mutig. Sehr spannend ist, dass die Follower auch Merkmale hatten, Persönlichkeitsmerkmale, die vorausgesagt haben, ob sie Follower sind. Und zwar waren das die neugierigen, erkundungsfreudigen Graugänse. Ja, und das war so ein Überraschungsmoment für mich, weil die Follower, ich muss gestehen, ich habe ein kleines Vorurteil gegen Follower bei uns Menschen, weil ich gedacht habe, ja, sie machen nicht sonderlich viel, sie klicken Like und ja, ich habe gedacht, das ist kein großartiger Beitrag. Bei den Graugänsen ist es aber so, dass die Follower genau die Neugierigen sind, haben wir auch experimentell getestet, indem wir Skulpturen auf der Wiese aufgestellt haben zum Beispiel. Und die neugierigen Gänse haben diese Skulpturen untersucht. Und das waren genau die Follower. Und es gibt also diese Kombination mutige Graugänse als Influencer und die Follower, die neugierig sind, hohe Werte für Erkundungsfreudigkeit. Und die aggressiven Gänse fliegen in ihre Familiengruppen alleine weg. Und ich finde es sehr spannend, dass die anderen Graugänse eher ungern mit denen wegfliegen. Und das macht Sinn, weil wenn man auf eine Wiese ankommt mit einer aggressiven Gruppe Graugänse, dann werden sie einem wahrscheinlich angreifen und das gute Futter wegnehmen.
Gibt es Vorteile für die einzelnen Gänse, wenn sie sich als Follower oder als Influencer outen?
Ja, die Vorteile dieser sozialen Rollen kann man sich so vorstellen. Wenn eine mutige Gans in Führungsposition ist, dann wird sie einen verteidigen, wenn man auf einer neuen Futterwiese ankommt. Diese mutigen Graugänse halten Ausschau für Fressfeinde und verteidigen auch. Und die erkundungsfreudigen Follower, sie entdecken Neues, sie entdecken neue Futterquellen. Und wenn das gepaart ist mit sozialen Graugänsen, Soziabilität ist eine andere Persönlichkeitsachse, die sozialen Graugänse sind in der Nähe von diesen erkundungsfreudigen Graugänsen, die Entdeckungen machen, geschützt von den mutigen Graugänsen. Und so kann sich eine Innovation, innovative Verhaltensweisen bzw. neue Futterquellen durch die ganze Schar verbreiten. Das ist eine wunderbare Kombination für Innovationspotenzial.
Wir sind hier in Deutschland immer etwas vorsichtig mit der Frage, ob sich vom Verhalten der Gänse Rückschlüsse ziehen lassen auf den Menschen, weil Sie wissen, dass natürlich der Namensgeber Ihres Instituts, Konrad Lorenz, das im Nationalsozialismus doch sehr weit getrieben hat. Ich stelle die Frage trotzdem, sehen Sie Parallelen?
Der letzte gemeinsame Vorfahr zwischen Mensch und Vogel war vor 350 Millionen Jahren. Und da wir diese Eigenschaften in der Graugansschar sehen, sprich diese Parallelsysteme, nenne ich einmal, zum einen die Dominanzhierarchie und Zugang zur Ressourcenverteilung durch Aggressivität gesteuert auf der einen Seite und auf der anderen Seite Informationsfluss innerhalb der Schar, so durch diese Kombination Schutz, also mutige Graugänse beschützen, Innovations-, erkundungsfreudige Graugänse, die eher Neues in der Gruppe hineinfließen lassen, dieser Informationsfluss. Ich glaube, es sind zwei Parallelsysteme in komplexe soziale Gruppen. Und wenn wir das bei Vögeln sehen, was wir ja tun, dann glaube ich nicht, dass es zu weit hineininterpretiert ist, dass man sagt, das ist eine Menscheneigenschaft, sondern ich würde eher sagen, wenn wir das in Vogelsystemen und Menschensystemen finden, was wir ja tun, dann dürfte das hohe Selektionsvorteile haben für in Gruppen lebende Tiere.
Faszinierend. Immer noch die Graugänse. Professor Dr. Sonja Kleindorfer arbeitet mit den Nachkommen der Graugänse von Konrad Lorenz an der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle der Universität Wien. Frau Kleindorfer, danke für diese Studie im Programm von Radio 1. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich sage danke.
Radio 1. Die Profis. Besser wissen.
Gute Musik wirkt ähnlich wie Sex. Das Hören guter Musik wirkt auf unser Opioidsystem. Das zeigt eine finnische Studie. Die Forschenden haben 30 Frauen Musik vorgespielt und dabei die Reaktionen im Hirn beobachtet. Das Ergebnis? Unsere Lieblingsmusik setzt Opioide frei, die für Glücksgefühle sorgen. Eine ähnliche Reaktion entsteht im Gehirn, wenn wir Sex haben.